Ich möchte ein Gotteswort lesen vor dem Gebet, was der Herr selbst gesprochen hat zu seinen Jüngern, als er auf Erden weilte. In Lukas 6, ab Vers 20, einige Verse. Da richtete er seine Augen auf seine Jünger und sagte, das ist schon ein wunderbarer Ausspruch, Lukas 6, Vers 20. Da richtete er seine Augen auf seine Jünger und sagte, jetzt ist er mit seinen Jüngern dran, jetzt spricht er mit seinen Jüngern, selig seid ihr Armen, denn euer Teil ist das Reich Gottes. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen und wenn sie euch aus ihrer Gemeinschaft ausschließen und euch schmähen und euren Namen als ein Schimpfwort verwerfen um des Menschensohnes willen. Freuet euch alsdann und jubelt, denn wisset wohl, euer Lohn ist groß im Himmel. Ihre Väter haben ja an den Propheten ebenso gehandelt. Als ich das Wort las, wurde es mir sehr groß und ich musste darüber nachdenken. Und wir sehen aus dem Worte hier, dass der Herr seine Jünger direkt von vornherein mit allem dem einweihte, was auf ihnen zukommen wird. Vielleicht war noch nicht alles so im Moment da, als er noch bei ihnen war, aber als er dann von ihnen genommen war, dann wird sich wohl alles eingestellt haben, was er geredet hat. Und ich denke, wenn er hier sagt, selig seid ihr Armen, denn euer Teil ist das Reich Gottes. Wir wissen, er hat sich keine Reichen genommen, sondern Armen. Erstmal vielleicht schon dem Weltlichen nach, dem irdischen Gut, vielleicht arm. Aber dann haben sie sich vielleicht auch arm und elend dem Geistlichen nachgefühlt. Und der Herr musste sagen, selig seid ihr Armen. Er hat sie persönlich hier angesprochen. Es heißt, da richtete er seine Augen auf seine Jünger und sagte, ja, zu ihnen hat er jetzt diese Worte gesprochen. Und wisst ihr, dann aber in unseren Worten vielleicht gesagt, aber ihr braucht nicht zu sorgen, denn euer Teil ist das Himmelreich. Ist das nicht eine herrliche Verheißung? Vielleicht von allen Menschen abgelehnt, vielleicht verkannt und vielleicht gesagt von ihnen, sie laufen diesem Manne nach, der doch vielleicht gar nicht weiß, was mit ihm los ist, denn er war ja so verrufen gewesen. Er war ja, man hat ja von ihm gesagt, er ist ja von einem Mädchen geboren und dies und jenes. Er ist ein Samariter und hat den Teufel, hat man ja ihm nachgesagt, und so manches und so manches. Aber, wisst ihr, hier steht so wunderbar alles das geschrieben, selig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen und wenn sie euch aus ihrer Gemeinschaft ausschließen und euch schmähen und euren Namen als ein Schimpfwort verwerfen, um des Menschensohnes willen. Das ist es. Oh, wisst ihr, es ist ja gar nicht so einfach, solche Schmähungen hinzunehmen oder so vielleicht von den Menschen sich etwas so nachsagen zu lassen. Wer will schon diesen unteren Weg gehen? Wer will ihn schon beschreiten? Wer will so etwas auf sich nehmen? Ist das nicht so, Brüder und Schwestern? Wenn wir den Äußeren nachsehen, die Menschen sind doch immer aus, dass ihr Name hochgehalten wird, dass ihr Name hochgeehrt wird. Und wenn es um den Namen Jesus geht, dann möchte man vielleicht einen Rückzieher machen und möchte sie gar nicht so zu bekennen. Aber der Herr Jesus, er sagt seinen Jüngern, wir haben ja hier die Worte gelesen, selig seid ihr. Ich denke, dieses Wort, es ist ganz herrlich und ganz kostbar. Und wisst ihr, der Herr hat keine leeren Worte gemacht. Nein, seine Worte, sie haben ihre Gültigkeit. Sie bleiben bestehen. Und ich denke, er hat diese Worte ja nicht nur auch für seine Jünger gesagt, sondern auch für alle diejenigen, die ebenfalls noch kommen werden und die festhalten werden an seinen Namen, die sein Wort glauben werden, die nicht scheu sein werden, sich zu seinem Namen zu bekennen. Für alle die hat der Herr mitgeredet. Und da ist eine Seligpreisung von Seiten des Herrn ausgesprochen. Und wir sehen, alles ist ihnen verheißen durch den Herrn, denn euer Teil ist das Reich Gottes. Und wir können sagen, auch unser Teil ist das Reich Gottes. Oh, wie wunderbar. All diese Dinge, vielleicht hat man gesagt, ach, was soll mit diesen? Die sind doch arm, die haben doch keine Schule. Bruder Brenham hat es ja wohl einmal so zitiert oder mehrmale, auch von Petrus, dass er wohl keine Schulbildung hatte. Was ist mit diesen schon? Und man hat sie verachtet, verhöhnt und gesagt vielleicht, ach, was sind? Es sind ja nur arme Leute, die sich von Fischen nähren und Fischer waren. Was kann schon da mit ihnen sein? Ja, aber der Herr hat etwas Wunderbares getan, was in den Augen der Menschen unbegreiflich war. Und besonders in den Augen der Weisen und der Klugen. Und wir wissen, vielleicht wird manch einer gesagt haben, gerade solche hat er sich ersehen. Er hätte sich ja die Vornehmsten nehmen können und vielleicht auch die Reichen. Die hätten ihn ja kräftig unterstützt, finanziell. Aber nein, er hat gerade das genommen, was nichts in den Augen der anderen allen war. Brüder und Schwestern, und dann hat er ihnen diese Worte gesagt, er hat sie angeschaut, da richtete er seine Augen auf seine Jünger. Er hat sich sie beschaut. Was muss der Herr gesehen haben? Wisst ihr, er hat in ihnen gesehen den Glauben, das Vertrauen. Er wusste, wen er zu nehmen hat. Und so, liebe Brüder und Schwestern, ist dieses ein so herrliches Wort und eine herrliche Verheißung, die er ihnen gegeben hat. Sie reicht bis in unsere Tage. Und er sagte, seid nicht traurig, wenn das alles mit euch geschieht, wenn man das mit euch macht, sondern, was sagt er? Freut euch alsdann und jubelt. Das ist eine Sache. Oh, es ist ja nicht so einfach. Wenn man von allen Seiten angelaufen wird, verkannt wird, verhöhnt wird, dies und jenes, und dann sich freuen und dann jubeln. Ja, wisst ihr, wenn der Herr es sagt, dann kann man es tun. Wenn der Herr es sagt, dann ist es berechtigt. Denn wisset wohl, euer Lohn ist groß im Himmel. Wenn das alles an ihnen geschieht, dann ist ihnen der Lohn im Himmel sicher. Und wisst ihr, dann werden es nicht mehr Arme sein. Nein, sondern den Lohn, den der Herr gibt. Der ist nicht zimperlich, der ist nicht arm. Und den kann auch kein Reicher auf Erden geben. Nur einer kann diesen Lohn geben. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Ja, das ist hier gesagt worden. Denn wisset wohl, euer Lohn ist groß im Himmel. Und wisst ihr, was er dann weiter sagte? Ihre Väter haben ja an den Propheten ebenso gehandelt. Also, dann bleibt euch nichts weiter übrig, wie genau das, was man an den Propheten getan hat, das wird man auch an euch tun. Und ich denke, wenn das die Worte des Herrn sind, so ist man auch mit ihnen so verfahren. Denn der Herr hat keine leeren Worte gemacht. Das wissen wir alle. Er wusste von Anfang an, was mit ihnen sein wird. Und er hat es ihnen gesagt, dass sie nicht irgendwie bange zu werden brauchten, sondern sie konnten getrost sein, sie konnten festhalten an dem, was er zu ihnen geredet hat. Und so sind auch wir, liebe Brüder und Schwestern, getrost in dieser Zeit, getrost in dieser Stunde, Gott dankbar, dass wir uns an seiner Verheißung halten dürfen und dass wir glauben dürfen seinem Worte, denn sein Wort ist wahrhaftig. Es ist lebendig, es ist kräftiger als jedes zweischneidige Schwert. Nun, es ist so wunderbar. Wir mögen sagen, ja, die Zeit, die dauert so lange. Ich habe gerade gelesen, die eine Predigt, wo Bruder Brenham da sagt, er sagt, die Männer Gottes, sie haben alle ausgeharrt. Abraham, er hat so viel Geduld gehabt, er hat gewartet, Noah hat gewartet und man hat ihn zur Rede gestellt. Papa, hast du dich nicht vielleicht doch vertan? Nein, nein, sagt er, Gott hat es mir gesagt. Es ist gleich, wie lange es dauert. Es ist gleich, wie viel Zeit es braucht. Es ist gleich, durch welche Wege es geht. Manchmal sieht es so ungläubig aus, als ob Gott gar nicht geredet hätte. Aber er hat geredet. Er hat es gesagt. Und dann hat er weiter nicht mehr geredet. Seht, das ist es. Wenn er einmal redet, das genügt. Er braucht nicht immer wiederkommen und es zu wiederholen, sondern er hat einmal geredet und es genügte. Und das ist so wunderbar. Und all die Männer Gottes, es ist mir so aufgefallen, als ich las, sie haben das Reden Gottes nicht in Frage gestellt, sondern sie standen fest im Glauben. Und wenn so manche herantraten und es ihnen irgendwie doch in Frage stellen wollten, dann haben sie prompt ihnen die Antwort geben können. Denn sie wussten zu genau, wer mit ihnen geredet hat. Du wirst es zu genau wissen, wenn jemand mit dir geredet hat, und du wirst zu genau wissen, was er dir gesagt hat. Und ich glaube, es wird dir niemand es streitig machen können, dass der Mann dir das gesagt hat, schon im Irdischen. Wie viel weniger, wenn Gott mit jemand geredet hat? Wie viel weniger, wenn Gott jemand erwählt und dazu bestellt? Und hier hat er seine Jünger erwählt und dazu bestellt, und niemand konnte etwas an der ganzen Sache ändern. Preis sei unserem Gott. Wir sind so froh und so dankbar. Wisst ihr, vielleicht werde ich nur noch ein oder zwei Verse weiterlesen. Doch wehe euch Reichen, sagt er, denn ihr habt euren Trost dahin. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet Hunger leiden. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe euch, wenn alle Welt mit Lobesworten von euch redet. Ihre Väter haben ja an den falschen Propheten ebenso gehandelt. Das sind die Worte unseres Herrn Jesus Christus. Nun möchte ich sagen, Brüder und Schwestern, wenn wir in der Wahrheit sind, wenn wir auf dem Worte Gottes stehen, wenn wir mit Gott recht in Ordnung sind, bleibt auch uns alles das nicht erspart. Erhoffen wir uns nicht, dass alle Welt Lobesworte über uns spricht. Erhoffen wir nicht dies und jenes, nein, sondern erhoffen wir den ersten Abschnitt, den wir gelesen haben. Wisst ihr, das hat sich erfüllt am Herrn, das hat sich erfüllt an den Propheten, das hat sich erfüllt an den Aposteln, das hat sich an allen Männern Gottes erfüllt. Aber, liebe Brüder und Schwestern, wenn wir auf dem Worte Gottes stehen, dann wird auch uns das nicht erspart bleiben. Aber ich möchte noch einmal hervorheben, freuet euch alsdann und jubelt. Das sind die Worte unseres Herrn. Ich weiß nicht, aber ich denke, wir können Gott danken. Wir können ihn preisen. Wir können ihn anbeten, auch in dieser Abendstunde. Er ist so wunderbar. Er hat uns zu seinem Volke gemacht, zu seinen Kindern, ja, zu Söhnen und Töchtern Gottes. Und lasst es uns nicht verwundern, wenn auch wir durch manches hindurch müssen. Sein Name sei gelobt und gepriesen.
Wir haben herrliche Worte gehört und sind dankbar dafür, als aus Epheser 1, Vers 19 gelesen wurde, dachte ich an ein Gespräch, das am Donnerstagabend stattgefunden hat. Hier heißt es, und wie überschwänglich seine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist, nämlich die mit gewaltiger Macht sich betätigende Stärke, die er an Christus erwiesen hat, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn in der Himmelswelt zu seiner Rechten sitzen ließ. Dieselbe Allmacht Gottes, dieselbe Kraft Gottes, die sich an Christus erwies, die Wehen des Todes löste, die Hölle überwand, Teufel besiegte und durch die Auferstehung und dann durch die Himmelfahrt gekrönt wurde, dieselbe überschwängliche Macht, so sagt es hier Paulus, erweist sich an uns, den Gläubigen, nämlich seine mit gewaltigender Macht betätigende Stärke. Gott bleibt nicht untätig. Ich weiß, Geschwister Novak sind ja heute Abend hier und wir hatten ein gemeinsames Gespräch mit zwei Ärzten hier in den Krankenanstalten am Donnerstagabend. Und wir dürfen wirklich mit Freuden bezeugen, Gott hat ein Wunder der Heilung getan. Und ich habe mich innerlich, das darf ich unserem Bruder zum Trost sagen, über seinen Glaubensstand gefreut, über sein einwandfreies Zeugnis vor diesen Männern, die zugeben mussten, dass das außerhalb ihres Bereiches liegt und zugeben mussten, das Kind ist gesund und munter, hat das richtige Gewicht und so weiter. Ich habe es wohl hier zum ersten Mal erlebt, dass Ärzte demütig genug sind, etwas zuzuhören und zuzugeben, wenn die Hand Gottes im Spiel ist. Die meisten sind erhaben und überheblich. Aber wenn etwas so Gewisses, Handfestes, Handgreifliches geschieht, dann müssen auch Sie mal eine Zeit sitzen und hören, und das tat Ihnen mit Sicherheit ganz gut. Mir hat es auch gut getan, das muss ich sagen. Und gestern Abend haben wir einen Abend in Willig gehabt bei einem pensionierten Pfarrer. Ich habe da den Film Bruder Brennims gezeigt, diesen Film mit den Heilungen. Und dieser Bruder aus Ghana, der wohnt bei den Leuten. Und er sagt, er fühlt sich dort nicht wohl. Und ich sagte ihm, heute umso wohler habe ich mich gestern dort gefühlt, dass diese Leute gesehen und gehört haben. Aber selbst an diesem Mann, an diesem Bruder aus Ghana, ist etwas Gewaltiges geschehen. Wir waren heute ein wenig zusammen. Und ich hörte ihn schon gestern, während Bruder Brennim so für die Einzelnen betete, das hat ihn so überwältigt. Da war das Zimmer so einigermaßen besetzt mit Leuten und plötzlich rief aus, oh mein Gott, Herr Jesus, als so die Dinge geschahen, er war überwältigt, er hat zum ersten Mal gesehen. Und als Bruder Brennim wieder jemandem sagte, worum es geht, dann ruft er wieder so aus vollem Munde, oh mein Gott, Herr Jesus. Und ich denke, was werden all die Leute hier sagen? Die hören alle so stille zu und er war der Einzige, der da ein bisschen Farbe in das Ganze hineingebracht hat. Er sagte, Bruder Frank, seit gestern Abend, begreife ich, weshalb ich gekommen bin. Ich war der Erste in Ghana, der die Predigt dem Bruder Brennims bekommen hat. Ich bekam Besuch aus Amerika, 4 Brüder auf einmal. Er hat sie alle aufgezählt. Aber er sagte, sie alle haben nicht das Wort, sie haben nicht den Herrn Jesus, sie haben irgendwie ein jeder etwas anderes oder sein eigenes gesagt. Und ich konnte damit nicht fertig werden und habe dann so allem meinen Rücken gekehrt. Aber jetzt begreife ich, sagt er, was Gott von mir will. Und wenn das nur der Sinn und Zweck war, dann soll es doch genügen. Ich weiß, er hat Versammlungen für mich anberaumt, aber sein Herz war im eigenen Programm, in großen Dingen. Und Gott ist nicht in den großen Dingen. Gott ist in Einfachheit und offenbart sich seinem Volke. Und ich glaube, dieser Mann geht als ein anderer Mensch zurück. Dieser Vers ist einfach wunderbar. Und wie überschwänglich seine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist. Das sollten wir im Glauben erfassen und Gott die Möglichkeit geben, dass seine überschwängliche Kraft sich immer wieder neu an uns, den Gläubigen, erweist. Sie erweist sich ja nicht an den Ungläubigen. Sie gehen an Gott vorbei. Sie haben immer etwas zu beanstanden, aber die Gläubigen glauben. Und da, wo geglaubt wird, da offenbart sich Gott. Aber es wird so als Tatsache hingestellt. Und wie überschwänglich seine Kraft sich an uns, den Gläubigen, erweist. Nicht in Zukunft gestellt, sondern einfach als Tatsache hier für dich und mich sichtbar, hörbar dargestellt. Dass sich Gottes überschwängliche Kraft an uns, den Gläubigen, mächtig erweist, nämlich die mit gewaltiger Macht sich betätigende Stärke. Gott ist ja nicht nur allmächtig, sondern seine Macht ist gewaltig und sie ist wirkungsvoll, er betätigt sich. Gott ist ja nicht ein Gott, der sich hingesetzt hat, um nun herunterzuschauen, was wir wohl hier beginnen, sondern er will sich betätigen. Er will sich offenbaren. Er will, dass seine Kraft durch uns hindurchströmt. Er will uns zum Segen machen. Und ich musste staunen, als wir nach dem Film waren, da sagte die Frau dieses Pfarrers, können wir nicht einen Moment stille werden? Und es war auch wirklich keinem zum Reden. Und wir wurden stille vor dem Herrn. Und dann habe ich das alles Gott hingelegt. Und dann steht die Frau auf und sagt, Bruder Frank, wie hilflos sind wir als Menschen, all die Nöten und Probleme, alles und so weiter. Und man sieht, ich meine, du deine, wir alle, unsere Hilflosigkeit. Aber in dem Film, da hat Bruder Brenhem wohl die rechten Worte ausgesprochen. Er sagt, Herr, wir erkennen, wie ungeschickt und hilflos wir sind. Aber wir erkennen auch, wie groß und allmächtig du bist. Und das ist die Sache. Nicht nur unsere Hilflosigkeit. Wenn wir nur unsere Hilflosigkeit erkennen, dann ist uns kaum zu helfen. Aber wenn wir unsere Hilflosigkeit erkennen, und wir wissen ja, der Herr sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, aber gleichzeitig erkennen, dass seine Macht sich überschwänglich an den Gläubigen erweist. Dieselbe Macht, die Jesus von den Toten heraufgebracht hat. Dieselbe Kraft Gottes, die Tod, Hölle, Teufel, alles besiegt und das neue Leben hervorgebracht hat. Dann aus dem Lukas-Evangelium, das ist ja die Seligpreisung hier im Lukas. 6, genau wie die Seligpreisung in Matthäus 5 ist. Es ist eine Ergänzung. Jeder von diesen beiden hat eben das aufgeschrieben, was der Geist Gottes ihm eingegeben hat. Was mir hier noch auffällt, ich weiß nicht, ob ihr alle sorgfältig mitgelesen habt, hier steht das Wort Jünger. Und was meint ihr wohl, wie viele Jünger da gemeint waren? Wer weiß es von euch? Wie viele Jünger waren da gemeint? Ich sage euch klar und deutlich, nicht 12 und nicht 70, sondern sehr viele, sehr viele. Und ja, ich lese es euch, schaut mich gar nicht so ungläubig an, die Sache stimmt doch. Ich lese hier in Lukas 6, Vers 17. Als er dann mit ihnen vom Berge wieder herabgestiegen war, blieb er auf einem ebenen Platze stehen, samt einer großen Schar seiner Jünger. Also nicht nur eine Handvoll, nicht nur einiger weniger, die er irgendwann zu einem Dienst gerufen hatte, sondern zu einer großen Schar von Jüngern, zu Nachfolgern, zu Menschen, die gläubig geworden waren, alles verlassen hatten, um dem Herrn nachzufolgen. Wären nur 12 Jünger gewesen, dann stünden auch wir abseits. Aber es war eine große Schar seiner Jünger und einer zahlreichen Volksmenge. Er hat also zwischen der Volksmenge und der großen Schar seiner Jünger noch den Unterschied gemacht. Denn beides steht hier. Samt einer großen Schar seiner Jünger und einer zahlreichen Volksmenge aus dem ganzen jüdischen Lande, besonders aus Jerusalem. Hier geht es um die Jünger, auf die er dann später seine Augen richtete. Seine Augen richtete er dann, als er die Seligpreisungen aussprach. Und ihr merkt, 4 Seligpreisungen und 4 Gerichtsankündigungen. Alles beides an der Zahl 4. Das erste 4 und das zweite 4. Wir brauchen es nur zu lesen. Es heißt hier in Vers 20, da richtete er seine Augen auf seine Jünger und sagte, selig seid ihr Armen, denn euer Teil ist das Reich Gottes. Das ist die erste Seligpreisung. Die zweite, selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Das ist die zweite. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Die dritte. Selig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen und wenn sie euch aus ihrer Gemeinschaft ausschließen und euch schmähen und euren Namen als ein Schimpfwort verwenden, um des Menschensohnes willen. Freuet euch alsdann und jubelt, denn wisset wohl, euer Lohn ist groß im Himmel. Ihre Väter haben ja an den Propheten ebenso gehandelt. Hier sind also 4 Seligpreisungen, die der Herr dieser Schar von Jüngern zugerufen hat. Und wenn diese Dinge geschehen, sollen wir sie als nichts Ungewöhnliches betrachten, sondern sie aus der Hand Gottes entgegennehmen und dem Herrn dafür danken. Aber das ist ja, was wir lernen müssen, was ich lernen muss. Wir danken immer, wenn uns natürlich, als Kinder wissen wir das, wenn uns etwas geschenkt wird, dann sagen wir Danke. Aber wenn mal was anderes so kommt, eine kleine Züchtigung, ja, hat sich wohl noch niemand bedankt, nicht? Wir bedanken uns immer so, wie es uns gerade passt. Wenn Geschenke, ja, dann sagen wir Dank, aber wenn mal so Dinge kommen, die nicht so ganz in unser Programm passen, dann fällt es uns schwer. Aber gerade das will Gott. Saget Gott Dank in jeder Lage für alles, denn so will es Gott in Christus. Und es mag noch so schwer fallen, aber das ist die Lektion, die ich und die wir alle aus Gnaden lernen müssen. Jetzt kommen die 4 Wehe von Vers 24. Doch wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Erste, zweite, wehe euch, die ihr jetzt satt seid und denn ihr werdet Hunger leiden. Denken wir da nicht an Offenbarung 3? Du sagst, ich bin reich, ich bin satt, ich habe alles, ich bedarf überhaupt nichts. Und gerade da setzt der Herr ein und sagt, ich rate dir. Und dann die dritte, wehe euch, die ihr jetzt lacht. Ja, es gibt Leute, die lachen so richtig schön. Und sie freuen sich auch. Die Frage ist nur, worüber? Die Frage ist, worüber? Und wenn 1. Korinther 13 sagt, dass die Liebe Gottes sich nicht mit der Ungerechtigkeit freut, sondern mit der Wahrheit, dann ist da so viel Wahrheit drin, über die wir nachdenken müssen. Jeder kann lachen. Wenn einer hinfällt, kann der andere lachen, dass er hingefallen ist. Aber das ist doch keine Sache. Er sollte hingehen helfen, dass er wieder auf die Beine kommt. Es gibt so verschiedene Arten von Dingen, auch im Reiche Gottes. Und dann geht's weiter. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Und dann die vierte. Wehe euch, wenn alle Welt mit Lobesworten von euch redet. Ihre Väter haben ja an den falschen Propheten ebenso gehandelt. Ja, das sind Worte, die wir zu Herzen nehmen müssen. Nicht nur die vier Seligpreisungen hier, sondern auch die vier Wehe, die ausgesprochen wurden. Jetzt können wir prüfen, wo wir uns befinden, ob im ersten Abschnitt, ob im zweiten Abschnitt, wo unser geistlicher Stand ist. Und das bedarf gar nicht lange. Jeder Mensch, der aufrichtig ist und den der Geist Gottes erleuchtet hat, der wird keine große Mühe haben, sich irgendwo wiederzufinden und seinen geistlichen Stand zu erkennen. In Vers 18 heißt es, alle diese waren gekommen, um ihn zu hören und sich von ihren Krankheiten heilen zu lassen. Auch die von unreinen Geistern Geplagten fanden Heilung. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn eine Kraft ging von ihm aus und heilte alle. Alle wurden geheilt, alle haben die Kraft Gottes erlebt, aber, dann heißt es, dann richtet er seine Augen auf seine Jünger, auf seine Nachfolger, auf die, die herausgerufen wurden, auf seine Schüler. Das Wort Jünger ist genau das gleiche wie das Wort Schüler. Es waren viele, die wollten ihn belehren. Die wussten alles immer besser. Die kamen nur, um ihn zu greifen. Und es waren andere, deren Herz hatte Gott umgestaltet. Sie wollten hören, sie wollten lernen. Darauf waren sie ausgerichtet. Und gerade auf sie hat er seine Augen gerichtet gehabt. Auf genau die gleichen hat der Herr in dieser Zeit seine Augen gerichtet. Ihr wisst, in Offenbarung im ersten Kapitel, gleich im dritten Vers heißt es ja, selig ist der, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung dieses Buches und das bewahren, was darin geschrieben steht. Auf unsere Zeit, eine Seligkeit ist damit verbunden. Viele Leute gehen daran vorbei, wollen natürlich auch selig werden. Aber es gibt wirklich nur einen Weg, nur eine Wahrheit, nur ein Leben. Und das alles ist Jesus Christus, unser Herr. Und wie Bruder Brenim sagte, der Beweis, dass ein Mensch wirklich vom Geiste Gottes geleitet wird, liegt daran oder darin, dass er die Verheißungen und das Wort für die bestimmte Zeit glaubt und geoffenbart bekommt. Alles andere führt sowieso an Gott vorbei. Ihr wisst, hier in diesen Seligpreisungen ist ja innerhalb drei Zeilen Zweifaches gesagt worden. Einmal heißt es, selig seid ihr, die ihr jetzt weint. Und dann später sollen wir uns freuen und jubeln. Die gleichen, die jetzt weinen, sollen alsdann jubeln und sich freuen. Beides hat seinen Platz. Es gibt Dinge, die sind zum Weinen und manchmal sogar zum Heulen. Und es gibt Dinge, die lösen eine unbeschreibliche Freude in uns aus. Einen Jubel, eine Anbetung. Alles hat seinen Platz. Man kann sich das nicht auswählen. Aber Gott fügt es schon, dass es in richtiger Weise geschieht. Denn wir wissen ja selber nicht, wie wir uns zu verhalten haben im Reiche Gottes, aber der Herr leitet und er führt uns, so dass wir erleben, was wir im Epheserbrief gelesen haben, dass sich seine gewaltige Macht an uns bezeugen könnte, wie sie an Christus offenbar geworden ist. Und das war schon die Allmacht Gottes. Da ist nicht nur ein bisschen von der Kraft Gottes offenbar geworden, da ist die ganze Macht Gottes offenbar geworden und die Macht der Hölle ist zerstört worden. Jesus ist als Sieger hervorgegangen und am dritten Tage von den Toten auferstanden. Ach, ich musste gestern Abend so bei mir selber denken. Und hab nachher am Schluss, als ich nach Hause war, auch gesagt, mein Gott, wir haben das gewaltigste Wort aller Zeiten. Und wir sind zu Söhnen und Töchtern Gottes bestimmt. Und manchmal sind wir so niedergeschlagen, fast unbrauchbar für Gott und Menschen. Was sollte aus uns sein in dieser Zeit? Wir glauben, dass Gott in Christus, und Christus ist ja der zweite Adam, alles gut gemacht hat, was durch den Ungehorsam des ersten Adam in Brüche gegangen ist, ist durch den Gehorsam des zweiten Adam neu aufgebaut worden für dich und für mich. Der Schaden ist gut gemacht. Die Gemeinschaft mit Gott ist wieder da. Und es scheint, als habe der Herr uns wieder in diesen Stand zurückversetzt. Und da ist natürlich die Frage, ob wir den Glauben und den Mut haben, im Glauben zu handeln. Ihr wisst ja, wir haben so von der Schmach gehört und wir übersetzen jetzt ja die Predigt, die wir am Sonntag hier begonnen haben, oder wann war es, Samstag, in jedem Fall am Wochenende. Da spricht Bruder Brennen fast nur, ja, das Ganze ist wie ein roter Faden, dass alle, der Herr selber, hat Schmach getragen und all seine Propheten und sein gesamtes Volk. Es gab nicht einen Angesehenen unter ihnen. Und das hat Gott so gemacht, damit Gott allein geehrt werde und niemand anders. Und wenn wir dann von Mose im Hebräerbrief lesen, dass er die Schmach Christi als einen größeren Reichtum erachtet hat, als der Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen und so weiter. Also schon damals hatte er Christus vor Augen und die Belohnung, die denen zuteil wird, die Christus treu sind während ihrer irdischen Laufzeit hier in dieser Welt. Und wir sehen, er hat alles verschmäht. Und er wurde verschmäht. Wenn wir der Welt den Rücken kehren, können wir sicher sein, sie wird in uns auch kehren. Das ist so, wie ich dir, so ich dir. Aber hier haben wir es mit dem Herrn zu tun. Unsere Entscheidung ist ja seine Entscheidung gewesen. Denn er hat sich für uns entschieden. Deshalb haben wir uns für ihn entscheiden können. Er hat uns herausgerufen, deshalb haben wir ihn anrufen können. Er hat mit uns geredet, damit wir mit ihm reden können. Selig seid ihr jetzt, wenn ihr hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Ja, uns erwartet eine große Herrlichkeit. Nicht nur all die herrlichen Segnungen, die wir schon auf Erden haben und die Erlebnisse, die Gott uns gibt, sondern das alles ist ja nur eine geringe Anzahlung auf das große und herrliche Erbteil, das Gott den Seinen in der Herrlichkeit bereitet hat. Möge es doch unser Gebet sein, dass wir nicht nur Menschen sind, die Schmach tragen. Die Schmach wollen wir gerne tragen, aber es muss die gewaltige Macht und Stärke Gottes offenbar werden, dann lässt sich die Schmach ein bisschen leichter tragen. Ihr könnt das alle recht gut verstehen. Und Gott wird uns sicher aus Gnaden dabei helfen. Selig seid ihr. Der Herr richtete seine Augen auf diese seine große Jüngerschar. Heute dürfen wir zu dieser Schar gehören. Heute hat er seine Augen auf dich und auf mich gerichtet. Heute lässt er dich und mich seine Seligpreisung hören. Heute sollen wir auf das eingehen, was er sagt. War da nicht noch ein Vers? Ja, das ist es doch hier. Aber den können wir sicher noch ein andermal lesen, jeder für sich. Die Zeit ist ja um. Gott möge uns alle aus Gnaden segnen. Amen.